den tiefsten Einstiegskurs wähle und dann ganz oben wieder verkaufe. Das ist eben halt auch ganz schwierig. Deswegen plädieren wir ja mal dafür, eine Buy-and-Hold-Strategie da langfristig anzuwenden.
Hallo zusammen, willkommen zurück beim Künstlers Podcast. Heute Folge Nummer 12. Die Folge haben wir gegen Ende März während dem Lockdown aufgenommen. Das heißt, wundert euch vielleicht nicht, wenn ein paar ältere Referenzen aufkommen, aber nichtsdestotrotz wird es super spannend. Und zwar haben wir auf Besuch den Moritz Schüssler von Vanguard und er wird euch alles erzählen, was man wissen muss über die Geldanlage und auch die Asset-Allokation. Viel Spaß! So, und zurück zum Podcast. Wie immer dabei der Christian und wir beide freuen uns heute sehr, den Moritz von Vanguard begrüßen zu dürfen. Kurze Fakten über Vanguard: 6,2 Milliarden Asset Under Management, mehr als 30 Millionen Kunden, zweitgrößte ETF-Emittent der Welt und ein Indexpionier in der Branche. Moritz, vielen Dank, dass du heute dabei bist. Wie geht es dir?
Hallo Raphael, hallo Christian. Mir geht's super. Ich hoffe, euch auch.
Ja, alles gut. Und bei dir auch, Christian? Was geht ab in Berlin?
Bei mir ist alles gut. Danke, danke. Danke, danke. Alles gut.
Wer durch die Republik verteilt? Ich in Frankfurt.
Raphael ist ja noch in Luxemburg.
Ich hier fast angeschimpft. auf jeden Fall, nee, cool, dass das heute geklappt hat. Ja, wir haben ja vieles vor uns, insbesondere über Geldanlage, Vermögensanlage zu sprechen, auch ein bisschen wie der aktuelle Stand auf dem Markt ist. Aber vielleicht, Moritz, kurz zurück zu dir, damit unsere Zuhörer ein bisschen wissen, wer uns unterhalten wird die nächsten Stunde. Wer bist du? Wie bist du zu Vanguard gekommen?
Ja, nee, vielen Dank auch nochmal für die Einladung. Freue mich schon auf die nächste Stunde mit euch. Ja, ich bin Moritz Schüssler und arbeite seit anderthalb Jahren für Vanguard hier im Deutschlandbüro, beziehungsweise aus diesem Büro betreuen wir nicht nur Deutschland, sondern eben auch Österreich. Und ich habe davor bei einer großen gelben Bank gearbeitet, habe eben dort, ja, über ein Trainee-Programm bin ich in den Kapitalmarktbereich gekommen und habe da aber auch schon immer im Asset Management gearbeitet, habe mich da eher mal verstärkt auch um Auflagen von Fonds und ETFs gekümmert. Explizit auch mal eher so strukturiertere Lösungen, also synthetische Abbildungsmöglichkeiten, und habe da aber auch gemerkt, wow, das ist echt ein Riesenwachstum in diesem ETF-Markt, natürlich in Europa, aber auch immer mehr in Deutschland. Und hatte dann eben gelesen, dass Vanguard nach Deutschland kommt, obwohl es Vanguard eben schon sehr, sehr lange ja gibt in den USA, hat man da noch, wie gesagt, ein bisschen gezögert, vielleicht mit dem deutschen Markteintritt. Und dementsprechend, ja, als ich das gelesen hatte, kam man eben in Gespräche, und so bin ich dann Ende 2018 zu Vanguard gestoßen und seitdem dort im Vertrieb tätig und habe dementsprechend circa 4-5 Jahre Kapitalmarkterfahrung.
Ja, das ist cool, auf jeden Fall. Also immer wenn man von Leuten aus der Finanzbranche in Deutschland redet, ist ja oft entweder die gelbe Bank oder die blaue Bank. Ich selbst war ja auch bei der blauen Bank. Nee, aber cool. Und das heißt jetzt bei, was sagst du, Christian?
Oder die Roten, das ist Sparkasse, oder? Die Sparkasse, das ist auch überall, so gefühlt. Ja. Aber gut, ich meine, die machen jetzt eher anderes Geschäft, sagen wir so.
Vielleicht haben wir auch mal eine grüne Bank.
Stimmt. Ja. Stimmt. Moritz, erzähl mal was, wie kommst du zum Thema ETF? Ich meine, das ist jetzt ja nicht so, dass, also zumindest damals, wo du dann da reinkommst, war es ja noch nichts, also es wird ja immer mehr, ne? Aber wie kam es bei dir, dass du dich für das Thema besonders interessiert hast?
Ja, du, fairerweise, weil man natürlich gemerkt hat, dass sicherlich ETF in Deutschland immer ein Thema auch, was schon früh angefangen hat, auch für die professionellen oder Vermögensverwalter, Asset Manager, die den ETF auch als Vehikel genutzt haben, um da dementsprechend mal schnell in den Markt rein oder rauszukommen oder das eben vielleicht auch als Grundgerüst zu nutzen für die Asset Allocation. Und bei der Commerzbank, ob es jetzt der Name gefallen, war es tatsächlich so, dass man eben auch eine Plattform hatte, die dieses Jahr ja auch mit Luxor zusammengeschmolzen ist. Und daher kam ich so auf das auf den ETF als Vehikel. Man muss aber auch dazu sagen, dass in der Uni und in Vorlesungen zu Asset Management oder eben auch Kapitalmarkttheorie, ich mir sowieso immer mal gedacht hatte, Mensch, eigentlich ist Vermögensanlage ja in Anführungsstrichen relativ einfach. Das heißt, im Durchschnitt und über lange Zeiträume ist es ja so gut wie unmöglich, den Markt zu schlagen, beziehungsweise im Durchschnitt ist es eher mal auch sinnvoll, da so eine die Marktrendite abzuschöpfen. Dementsprechend habe ich mich schon immer dafür interessiert, für Kapitalmarkttheorie, und war dann aber auch am Lehrstuhl für Behavioral Finance an der Universität, wo ich war. Und da habe ich eben auch nochmal so einen Einblick rein erhalten warum sicherlich auch so ein Markt nicht immer effizient ist. Das heißt, wir befolgen ja alle irgendwo gewisse Heuristiken. Das heißt, wir bewerten Ereignisse, die noch nicht so weit zurückliegen, vielleicht mal über, oder natürlich auch Stichwort Blasen oder Kapitalmarkt. Kapitalmarkt, dieser Herdentrieb, was ja auch mal zu beobachten ist, was man jetzt, können wir vielleicht später auch nochmal drüber sprechen, was man ja sicherlich auch wieder beobachtet hat in dieser Krise. Und habe mich da eben auch mit dem Professor zusammengesetzt, und das fanden wir eben auch ganz spannend, um halt letzten Endes auch mal zu beleuchten, irgendwie für Deutschland, wie legen dementsprechend die Deutschen an, was finden sie spannend, und warum ist es auch in anderen Ländern anders, also generell die Vermögensanlage, beziehungsweise wie man auch fürs Alter gut vorsorgen kann, oder warum man auch in anderen Ländern ganz anders vorsorgt, und was da eben auch gewisse Trends sind. Und ich glaube, ganz klar steht da der ETF auch mal im Mittelpunkt, weil er eben auch die Vermögensanlage einfach auch demokratisiert. Das heißt, auch jedem Anleger eben die Möglichkeit gibt, kostengünstig da auch über lange Zeitraum extrem effizient anzulegen und dementsprechend auch seine Pläne, ob das jetzt Altersvorsorge ist oder vielleicht später sich mal ein Haus zu kaufen, dass er das dem dann auch besser umsetzen kann. So kam ich eigentlich schon mal so zu dem Thema passives Investieren. Und freue mich ganz besonders, dass ich jetzt auch bei Vanguard dann in dem Unternehmen gelandet bin, sozusagen, was den ersten Indexfonds ja schon vor über 40 Jahren auf den Markt gebracht hat.
Das ist eigentlich verrückt, wenn man sich überlegt, wie früh es
eigentlich. Ja, absolut.
Wenn man eigentlich mal überlegt, ich weiß gar nicht, in Deutschland, so Anfang 2000er Jahre war das, wo der erste hier in Deutschland gelauncht wurde, ne? Also bestimmt 25 Jahre mindestens mal später, so einen Dreh. Ja. Also das ist schon eigentlich krass, wenn man sich überlegt, wie lange das eigentlich dann da doch dauert, bis sowas dann eigentlich beim Endkunden ankommt in Deutschland, ne? Also das für eine extreme Verzögerung ist.
Ja, ich meine, die Deutschen sind eben auch vielleicht, wir mögen Zinsen, wir mögen unser Sparbuch, dementsprechend sind wir ja da jetzt im Vergleich zu den Amerikanern ja sowieso ein bisschen zurückhaltender. Und wenn man sich dann auch nochmal gewisse Vertriebsstrukturen auch in Deutschland anschaut, dann ist es auch schwierig, für so ein Produkt da richtig Fuß zu fassen. Aber ich glaube, gerade jetzt in diesen Zeiten, Stichwort auch Regulierung und auch unsere Generation, die, denke ich mal, nochmal ein Stück mehr auch vorsorgen muss fürs Alter, da ist es eben auch, denke ich, ein guter Hoffnungsschimmer, dass der ETF-Markt eben auch für Privatanleger jetzt mehr und mehr an Fahrt gewinnt. Und das sieht man ja auch an den ETF-Sparplanzahlen, die rasant nach oben steigen.
Genau, und zu diesem Punkt, also du bist ja jetzt schon seit 5, 6 Jahren eben im Markt dabei, dass die Deutschen jetzt weniger anlagescheu werden, glaubst du, das jetzt erst über die letzten 1, 2 Jahre passiert, oder ist das wirklich so graduell hochgegangen seit den letzten 4, 5 Jahren?
Ich glaube, es war relativ, und das habe ich mir tatsächlich letzten Sommer mal angeschaut, es war immer ein relativ exponentielles Wachstum, was aber konstant bleibt. Das heißt, wir haben hier gesehen, dass das betreute Anlagevolumen immer mal so um 30% tatsächlich gewachsen ist. Und das wird natürlich nach einer gewissen Zeit eben auch nominell deutlich sichtbar. Also die letzten Statistiken, was das extra ETF-Magazin immer veröffentlicht, das sind eigentlich relativ zuverlässige Zahlen. Da haben halt mittlerweile 36 Milliarden Euro tatsächlich, die in ETFs von Privatanlegern über die Direktbanken gehalten werden. Und da kamen wir Ende 2018 waren wir da gerade mal noch an der 20-Milliarden-Grenze, wenn ich mich nicht recht entsinne. Das heißt, auch da sehen wir das Wachstum. Und man muss auch wirklich nochmal sagen, dass eben der ETF oder auch dann der ETF-Sparplan das vielleicht auch nochmal ermöglichen, den Leuten ja investieren auch kennenzulernen. Das heißt, ich schließe erstmal meinen Sparplan ab mit 250 Euro jeden Monat. Das ist also eine durchschnittliche Rate. Und was wir eben auch sehen, dass dort die Sparraten sich auch erhöhen. Das heißt ja auch, dass Leute vielleicht kleiner anfangen und dann ja Selbstvertrauen gewinnen und Sparraten erhöhen. Und eben auch in der Anzahl der Sparpläne haben wir beispielsweise über 500.000 neue Sparpläne in nur einem Jahr in Deutschland ja, hinzugewonnen. Und das ist ein enormes Wachstum. Ja,
das also ist das finde ich eigentlich auch echt der beste Indikator, also der beeindruckt. Weil wenn man jetzt mal wirklich mal rational sieht, 36 Milliarden, wenn man das jetzt mal so mit so vergleicht am Markt mit anderen Produkten, ist das dann nicht so wirklich viel. Aber jetzt diese Sparpläne ist schon echt eine Nummer. Ich glaube, wir sind aktuell jetzt schon bei über 1,5 Millionen ETF-Sparpläne in Deutschland, ne? Von
genau.
Anleger bei den, das ist schon echt, echt viel. Man weiß jetzt natürlich nicht, glaube ich, genau, wie viele wirklich jetzt davon auch und dann wirklich. Also es kann ja auch sein, dass ein Anleger jetzt 10 verschiedene hat, ne? Die Frage ist, was wäre da so der Durchschnitt, wie viele Kunden sind das dann wirklich am Ende? Hast du da Insights, wie viele Kunden das entspricht? 1,5 Millionen Sparpläne?
Habe ich da Insights? Nein, also kann ich jetzt nicht Verlässliches sagen. Es ist sicherlich so, dass ich kann jetzt mal nur für Vanguard sprechen, dass es gewisse Produkte gibt, die sehr, sehr beliebt sind. Das heißt, es gibt da zum einen Kunden, die sagen, hey, ich möchte ein ETF, eine Komplettlösung, das reicht mir. Mehr möchte ich gar nicht und habe vielleicht auch gar nicht das Interesse, mich da weiter mit zu beschäftigen. Es gibt aber eben auch, das sehen wir auch, Kunden, die ja sich mehr mit dem Thema beschäftigt haben und dann aber auch sich so ein Portfolio nochmal selber zusammenbauen. Das heißt, sie nehmen bis zu 5 Sparpläne. Ganz klar ist aber auch, dass die meisten Sparpläne schon in die Klassiker reingehen. Das heißt, einmal mal ein Sparplan auf dem Developed World oder MSCI World, das heißt entwickelte Länder, sehr, sehr beliebt. Oder dass man dann eben noch eine Schwellenländerallokation selber beimischt.
Also generell zum Thema Produkte, also was du gerade gesagt hast, ist ja natürlich auch genau das, was wir so vertreten. Also Einfachheit und auch nicht zu viele Produkte. Und was ihr ja in den USA macht, ist ja total spannend. Ihr habt dieses Target-Date-Funds in den USA, seid jetzt sehr, sehr groß damit, ne? Ist das ist ja im Endeffekt auch genau das, also ein Produkt und ihr passt im Endeffekt ja dann automatisch dann auch für das Retirement Date quasi dann die Allokation an. Ist das ein Produkt, was ihr hier in Deutschland auch plant oder gibt es da Unterschiede schon von eurer Strategie auch?
Nee, sicherlich haben wir da keine Unterschiede in der Strategie. Das heißt, bei uns steht ganz klar der Privatkunde im Vordergrund, ob wir ihn jetzt ja direkt bedienen oder aber über Berater oder Intermediäre, das spielt ja mal für uns eine untergeordnete Rolle. Tatsächlich ist es so, dass wir in UK, also in Großbritannien, auch schon viel länger am Markt sind, dementsprechend dort auch eine eigene Plattform haben. Dort bieten wir tatsächlich mittlerweile schon lange Multi-Asset-Produkte, das heißt, das ist unsere Life-Strategy-Range an, da kann der Kunde eben ja gewiss seiner Risikoneigung ein Aktien-Anleihen-Portfolio sich aussuchen und eben auch diese Target-Retirement-Fonds. Nein, das ist eine sehr, sehr spannende Lösung. Ich würde aber auch sagen, dass wir ja hier noch eher im Geschäftsaufbau sind. Wir werden natürlich darauf angesprochen von Kunden und ja, ab wann und ob Vanguard so eine Reihe auch nach Deutschland bringt, das bleibt, glaube ich, abzuwarten. Aber eine spannende Geschichte und sicherlich auch sehr, sehr erfolgreich für uns in den USA, auch im Hinblick dazu, dass eben da noch Unternehmen für ihre Mitarbeiter oder dann letzten Endes der Mitarbeiter auch selber für seine betriebliche Altersvorsorge dann auch so einen Fonds oder das Produkt auswählen kann und sich ja dann um gar nichts mehr kümmern muss. Das heißt, er vielleicht nochmal für diejenigen, die sich damit noch nicht so gut auskennen, es ist eben so, dass ich da mit so einem Produkt auswählen kann, wann ich in Rente gehe, beispielsweise für uns wahrscheinlich eher mal 2060 oder länger. Und kann dann eben in diese Lösung.
Ich will nicht dran denken.
Kann dann eben in diese Lösung oder nur einen Fonds kaufen. Und der Fonds selber wird über die Zeit sich ja die Anleihenallokation erhöhen, um somit auch ein bisschen Risiko rauszunehmen im Laufe der Jahre.
Das ist ja quasi so die Urform eigentlich des Robo-Advisors, dann kann man eigentlich sagen. Ne? Seit wann gibt es die Target Funds denn eigentlich? Also seit wann habt ihr die gehabt?
Kann ich dir auch gar nicht so genau sagen. Sicherlich haben wir erstmal angefangen mit dem klassischen Indexfonds. Der erste Indexfonds für Privatanleger, der auf den S&P 500. Und Stück für Stück haben wir da weiter ausgebaut. Der erste Target Retirement Fonds kann ich dir gar nicht genau sagen. Müsste ich nochmal nachschauen. Aber ja, es ist ein sehr, sehr beliebtes Produkt. Es ersetzt wahrscheinlich keine Beratung, aber es ist eben nochmal für auch Selbstentscheider ein gutes Produkt, wo ich eben mich um gar nichts mehr kümmern muss und da eben auch kosteneffizient vorsorgen kann. Ich glaube, hier in Deutschland ist es eben auch sicherlich noch ein Thema. Da ist die Regulierung ja auch dabei. Stichwort Garantie. Das heißt, hier in Deutschland, wenn ich so Produkte anbieten möchte, ist es eher immer so, dass ich noch so eine Garantie vorweisen muss. Oder für neue Produkte ist es eben da auch schwer, so eine Garantie, auch wenn sie nicht mehr für Neuabschlüsse zwingend von Notwendigen ist. Da hat sich aber auch am Markt, da kommen wir wieder auf Vertriebsstrukturen zu sprechen, sich dann auch zu etablieren.
Wenn wir von Vermögensanlagen sprechen, wäre es vielleicht cool, wenn du uns kurz ein bisschen so die Grundregeln dazu sagen könntest, damit wir so auch das bisschen verstehen, auf was man achten muss, ob es dann nur die Rendite ist oder wie man das Ganze aufbaut.
Da ist es erstmal so, dass wir bei Vanguard da vier Prinzipien aufgestellt haben, die aber, glaube ich, unabhängig von uns immer gelten. Und das sind eben zum einen die Ziele, Balance, Kosten und aber auch die Disziplin. Ich habe da am Wochenende nochmal meinen guten alten Duden aufgeschlagen und habe da nochmal geschaut, Prinzipien, wofür das Wort steht. Und das fand ich eigentlich ganz spannend. Und zwar, dass Prinzipien zeitunabhängig sein sollen und eben aber auch eine feste Regel bieten können, wenn jemand jemand zur Richtschnur seines Handelns macht. Und das sollen eben diese Prinzipien auch bewirken. Das heißt, gerade in so einer Krisenzeit wie jetzt, wenn Volatilität am Markt vorherrscht, sollen so Prinzipien ein Stück weit so ein Wegweiser geben, um die Ziele und dementsprechend auch die Vermögensanlage nicht außer Augen zu verlassen und sich da eben auf diese Prinzipien vertrauen zu können. Und ihr kennt ja sicherlich auch Ray Dalio. Der hat eben ja auch eine ganz interessante Investmentphilosophie, indem er ja auch nochmal immer sehr gerne sich alte Krisen oder auch geschichtliche Ereignisse anschaut, wie jetzt eine Great Depression oder. Und da macht er es ja auch so, dass er sagt, pass mal auf, jetzt hier eine Corona-Krise. Was hat denn das wiederum? Können wir da irgendwie eine Parallele ziehen, zu was schon mal geschehen ist? Und das macht er eben auch ganz gerne, um sich daraus gehend so Prinzipien aufzustellen. Und vielleicht gehen wir mal rein in das erste Grundprinzip. Das ist Ziele. Das heißt, ich will mir immer grundsätzlich klare und realistische Ziele setzen. Das heißt, wenn wir Vermögensanlage uns anschauen, dann reden wir bei Vanguard ja auch mal sehr gerne über langfristige Zeiträume. Und da muss ich mir einfach mal Gedanken machen, warum mache ich das eigentlich? Das heißt, wofür lege ich an? Und was gibt es zu beachten? Ne? Da, Christian, du hattest es ja angesprochen, kann da auch den Weg gehen über einen Robo-Advisor oder einen auch nicht digitalen Berater. Kann es natürlich aber auch selber machen. Und da ist es eben so, da kommen wir wieder auf Behavioral Finance auch ein bisschen zu sprechen, dass da aber eben gewisse Heuristiken uns oft auch mal einen Stein in den Weg legen. Das heißt, der sogenannte Recency Bias, der besagt ja, dass ich eher mal Sachen, die noch nicht so lange weg sind, auch eher mal besser in Erinnerung habe und die dann auch übergewichte. Das kann man eigentlich auch ganz gut für so eine Zielsetzung dann nochmal betrachten, weil das ja oft so ist, und das habt ihr vielleicht auch schon mal beobachtet, wenn ihr euch einen neuen Fonds auswählt oder ein ETF, dann guckt man sich ja meistens sowieso die Vergangenheit an, beziehungsweise wie hat denn der Fonds oder ETF performt über das letzte Jahr, über die letzten 3 Jahre. Und dann schaue ich mir immer sowas an und denke, das wird ja auf jeden Fall so weitergehen, den kaufe ich jetzt mal. Und wenn ich mir aber kein Ziel überlegt habe, das heißt, mir nicht überlegt hat, ja, was ist auch so ein Anlagehorizont von mir und mein Risikoprofil, dann kann das eben dazu führen, dass ich zu viel Risiko zum Beispiel in meinem Portfolio habe oder aber auch zu wenig. Das heißt, wenn wir mal uns überlegen, was kann so ein Anlageziel sein, wie jetzt Altersvorsorge für uns, dann eher mal die nächsten 30, 40 Jahre, dann ist es ja ein sehr, sehr langer Zeitraum. Das heißt, da habe ich dementsprechend viel Zeit, auch mal so eine Krise auszusitzen und kann dementsprechend vielleicht auch ein bisschen mehr Risiko vertragen. Und erst wenn ich mir die drei Ziele oder Sachen überlegt habe, also mal so ein Anlageziel formuliert habe, wofür mache ich das, Altersvorsorge oder auch für eine Immobilie, Horizont, das heißt, wie lange will ich sowas machen und auch, was ist mein Risikoprofil, also mit wie viel Risiko kann ich nachts auch gut schlafen. Erst dann kommen eher mal Themen ins Spiel wie Sparquote, das heißt, wie viel kann ich jetzt in eine Einmalanlage in mein Portfolio setzen oder wie viel bin ich dann auch bereit, monatlich da jeweils reinzusparen, wie viel kann ich es auch, ne? Und genau. Letzten Endes auch, wie kann ich das kontrollieren?
Und also ich bin auch froh, dass du mit dem Ziel angefangen hast, weil ich habe oft bin ich der Meinung, dass trotzdem viele Leute eigentlich die Ziele, bei denen nicht ganz klar sind. Das heißt jetzt, also zum Beispiel das von Behavioral Finance gesprochen, jetzt im Januar, als die Börsen schon ziemlich hoch waren, sind trotzdem super viele Leute noch eingestiegen, wegen dem FOMO, ne? Also Fear of Missing Out. Und man sieht irgendwie immer die gleichen Patterns bei den Durchschnittsleuten, also bei der groben Menge. Und das heißt, ich glaube, es ist wichtig, dass man sich wirklich als Anleger immer klar die Frage stellt, okay, warum will ich eigentlich anlegen? Ne? Und insbesondere, wenn man ja langfristig anlegt, dann ist ja auch nicht, dass man irgendwie auf kurze Zeit spekulieren soll, sondern man ja auch nicht täglich sein Depot anschauen.
Nee, und da ist es erstmal so, genau, ich muss mir das ganz genau überlegen und da kommen wir vielleicht am Ende der Grundprinzipien auch nochmal zu sprechen. Es ist auch irgendwo der Grundpfeiler, das heißt, wenn es auch mal stürmischer wird an den Märkten, kann ich mir immer wieder meine Ziele auch vor Augen setzen und sagen, hey, aber auch wenn der Markt jetzt mal runtergeht, mein Ziel, dass ich in 30 Jahren in Rente gehen will, das hat sich ja eigentlich nicht angepasst. Dementsprechend kann ich dann wiederum sagen und darin vertrauen, dass ich auf jeden Fall investiert bleibe. Und sicherlich ein wichtiger Punkt, und da kommen wir zu einem zweiten Prinzip, Balance heißt das, nennen wir das. Da geht es eben darum, möglichst breit diversifiziert zu investieren. Das heißt, eben mein Vermögen nicht in eine Aktie zu setzen, sondern eben bestmöglich über ETFs global, aber auch über alle Anlageklassen und Regionen verteilen. Und da ist es eigentlich auch ganz interessant, sich mal Anleihen grundsätzlich anzuschauen und Anleihe-ETFs, weil Anleihen ermöglichen es mir eben, ein Multi-Asset-Portfolio zusammenzustellen, also so einen sogenannten Asset-Mix. Das heißt, ich kann mir daraus eben ein Portfolio zusammenstellen, was beispielsweise aus 60% Aktien und eben 40% Anleihen besteht. Und wie tatsächlich jetzt oder was der richtige Asset-Mix für mich selber ist, das ist eben hängt ein bisschen an der eigenen Risikotoleranz, aber eben auch natürlich mit den Zielen zusammen. Das heißt, was für ein Ziel habe ich? Kann ich es mir beispielsweise erlauben, dass unter Umständen das Portfolio auch mal stark schwankt? Und da ist es eben auch so, dass wenn man sich mal die letzten 120 Jahre Kapitalmarktgeschichte anschaut, dann ist es ja schon so, und das kennen wir sicherlich alle, das Rendite-Risikoparadigma gilt da. Das heißt, Aktien sind eher mal haben mehr Volatilität, bieten mir aber auch mehr Rendite und Anleihen dementsprechend weniger. Und aus den 120 Jahren Kapitalmarktgeschichte kann man sich eben auch, oder haben wir uns mal angeschaut, wie denn so durchschnittliche Renditen waren. Und daraus kann ich mir wiederum ganz gut ableiten, beispielsweise für ein 100% Aktienportfolio reden wir da eher mal über fast 9% durchschnittlich, aber natürlich auch mit in guten Jahren über 50% Wertsteigerung. In einem schlechten Jahr kann das auch mal um 60% nach unten abfallen. Dementsprechend, da gilt letztendlich dieses Rendite-Risikoparadigma. Und ich kann mir aber eben aus diesen Wahrscheinlichkeiten und historischen Renditen irgendwo ausmalen, was für mich jetzt das richtige Portfolio ist. Und es ist ja eben auch so, wer hätte jetzt diese Krise erahnt? Noch vor einem Jahr, ich glaube, das hätte keiner geahnt, dass jetzt so eine Pandemie tatsächlich dann auch so global sich auswirkt und die Märkte, ja, und wir hier in so eine Rezession rutschen. Dementsprechend ist es, plädieren wir eben auch dafür, ich hatte das anfangs erwähnt, sehr diversifiziert zu investieren, denn ich weiß eben nicht genau, welches Land, welcher Markt jetzt am besten performt im nächsten Jahr. Da ist, um nochmal ein Beispiel zu nennen, 2002 war auch noch ein Ausläufer der Dotcom-Krise, war tatsächlich die beste Anlageklasse Anleihen. Und wenn ich die Anlageklasse gar nicht allokiert hatte, dann war mein Portfolio wahrscheinlich ja nochmal tiefer im Minus. Und im Jahr darauf waren Anleihen auch positiv, aber da war tatsächlich, war das die zweitschlechteste Anlageklasse von wir haben uns in dem Fall beispielsweise 10 Anlageklassen angeschaut von Aktien USA, Deutschland, Asien und so weiter. Und da waren wiederum Schwellenländer die beste Anlageklasse mit fast 40% nur in diesem einen Jahr. Dementsprechend, da sehe ich eigentlich, dass ich relativ wenig Kontrolle habe, was so zukünftige Prognosen oder auch Renditen angehen. Ich habe da auch nochmal einen interessanten Punkt am Wochenende gelesen, der auch so ein bisschen, ja, vielleicht auch mal einen Gedankenanstoß und so diesen Zinseszinseffekt gibt, den ja auch aktive, selbst Value-Investoren à la Warren Buffett eben auch haben. Und zwar, wenn man 1965 war, so eine Durchschnittsverweildauer von einem Unternehmen oder von der Aktie im S&P 500 33 Jahre. 2000 oder in einigen Jahren, in 5 Jahren, wird es nur noch ungefähr 14 Jahre sein. Das heißt, wenn ich jetzt zum Beispiel versuche, das Unternehmen oder die Aktie rauszuwählen, um da wirklich auch langfristig Erfolg mit zu haben und auch so einen Markt irgendwo out zu performen, dann wird diese Zinsrechnung für diese Aktienauswahl, die wird ja immer schwieriger, weil ihr seht es ja auch selber, Märkte werden immer schneller. Die Globalisierung treibt es ja natürlich auch nochmal ein Stück weit. Und da sehen wir eigentlich, dass diese Zinsrechnung eben vielleicht nochmal eher weniger aufgeht, wenn ich jetzt eben nicht einfach gleich den ganzen Markt kaufe. Und, unser Firmengründer Jack Bogle, der sagte auch immer das Heuhaufen-Prinzip dazu. Das heißt, kaufen Sie doch einfach, suchen Sie nicht die Nadel im Heuhaufen, sondern kaufen Sie einfach den ganzen Markt. Und das genau, wollen wir eigentlich damit sagen, dass man eben relativ wenig Kontrolle natürlich hat über die Zukunft und eben aber sich es auch nicht leisten kann, in irgendeinem Markt nicht investiert zu sein. Das finde ich ein ganz spannender Gedanke.
Genau, und zurück zu einem Punkt, auch zu den Anleihen. Also du hast ja auch schon Dalio erwähnt. Ich glaube, er hat ja in den, 80er, 90er, hat ja auch mit seinem Hedgefonds, also Bridgewater Associates, ziemlich gute Rendite ergattert, weil er ja eigentlich dann auch aktiv in Anleihen investiert haben, die auch gute Rendite hervorgebracht haben. Und ich glaube, ja, wichtig ist noch dabei zu fügen, dass jetzt in einem wirklich fallenden Zinssatz sind, glaube ich, Anleihen jetzt wirklich mehr als ein Safety-Net irgendwie, um sein Portfolio gut zu diversifizieren und ja, trotzdem immer weniger, um in normalen Zeiten irgendwie eine gute Rendite zu bekommen.
Ja, nee, spannend, dass du sagst, das ist ein valider Punkt, den wir auch immer wieder zu hören bekommen. Jetzt mittlerweile haben wir in den USA auch Nullzinsen. Genau, warum soll ich denn überhaupt in Anleihen investieren? Und da ist es eben so, dass sich Aktien und Anleihen beispielsweise sehr, sehr gut diversifizieren. Das heißt, sie bilden ein gutes Team ab. Sie korrelieren immer relativ wenig. Das heißt, es ist tendenziell eher mal so, dass wenn Aktienmärkte eben runtergehen, dass dann doch die Anleiheallokation da eher mal auch einen Puffer darstellt. Und eben nochmal darauf zurückzukommen, auf diesen Asset-Mix und meine persönliche Risikopräferenz. Es bietet dann eben den perfekten Baustein, um das dann auch zu bestimmen. Das heißt, wenn ich nicht so viel Risiko vertrage, dann würde ich eben Anleihen mehr gewichten. Beispielsweise nur 30% Aktien, 70% Anleihen nehmen. Das ist eben auch der große Vorteil an Anleihen. Und deswegen sagen wir auch, dieser Teil des Portfolios sollte eben aus diesem Grund genutzt werden und er sollte aber auch eben wirklich risikoarm sein, um aber auch diesen Puffer gewährleisten zu können.
Ja, vielleicht interessiert.
Also, ja, sorry, Christian. Weil zum Beispiel, welche Anleihen empfehlt ihr? Weil zum Beispiel bei uns ist es so, wir sehen auf der anderen Seite eigentlich halt hauptsächlich wirklich dann deutsche kurzlaufende Themen als aktuell zumindest relevant, einfach aus dem Grund, dass ja, da einfach die geringste Korrelation ist, also sogar teilweise die diverse Korrelation. Und dass du halt eben ja, bei den längeren Laufzeiten noch dann von den europäischen Bonitäten auch schon doch gerade in letzter Zeit eine höhere Korrelation beim Aktienmarkt hattest. Ne? Also wie ist da eure Sicht so? Seht ihr das ähnlich oder was ist so eure Sicht dann auf die generelle Attraktivität von Anleihen? Also wie würdet ihr Anleihen allokieren? Was sind da so eure Ansätze?
Ja, nee, da ist es erstmal so, Christian, da gebe ich dir recht, dass diese Korrelation sicherlich auch mal abhängt, je nachdem, was für Anleihen wir hier reden und über was für einen Zeitraum. Das ist nämlich tatsächlich auch so, dass das relativ stark schwankt in den letzten Jahren. Das heißt, wenn wir jetzt mal an Hochzinsanleihen denken, da ist es zum Beispiel eher mal so, dass wir da im Vergleich zum Aktienmarkt eine relative hohe Korrelation haben. Also eben ein enormes Aktienmarktrisiko auch haben. Und ja, die Anleihen, die eher mal am schwankungsärmsten sind, also Staatsanleihen, die sind dann eher mal am stabilsten. Wir haben uns das mal für diese Krise angeschaut. Und da war es sogar so, die bestperformendste Anlageklasse im Anleihensegment war tatsächlich globale Anleihen, also Global Aggregate Bond. Das heißt, wenn ich alle Anleihen und in diesem Index beispielsweise sind fast 24.000 Anleihen, wenn ich das Ganze währungsbesichert, also in unserer Währung Euro hedged, gehalten habe, dann habe ich da kaum Ausschläge nach unten gehabt und die Korrelation war eben sehr, sehr, sehr gering. Wohingegen, was wir in dieser Krise eben auch gesehen haben, dass zunächst einmal, und ihr habt ja auch gesehen, wie schnell das Ganze ging, die Investoren alles abverkauft haben. Also wir haben eben gesehen, die Aktienmärkte gingen runter, die Kunden haben aber auch Anleihen, aber auch Rohstoffe, sogar Gold verkauft.
Ja, sogar Gold, ne? Ja.
Das war einfach dementsprechend da geschuldet, dass die Leute sofort, ja, die Flucht in Cash. Das heißt, die Leute wollten erstmal alles verkaufen, um erstmal in Cash zu gehen. Ja, und vielleicht nochmal, was für ein Anleihesegment kann man empfehlen? Sicherlich auch da, je nach Anleger, und kann ich mir auch da wiederum mit Bausteinen das selber gewichten. Ganz, ganz interessant, sicherlich auch Unternehmensanleihen, weil sie auch nochmal mehr überhaupt noch Zinsen ermöglichen. Aber auch da muss man sicherlich genau hinschauen, auf was für Sektoren man jetzt geht. Ein ETF ist sicherlich da auch eine spannende Lösung, um einfach auch so ein Ausfallrisiko bestmöglich zu minimieren, indem ich ganz, ganz viele Anleihen in diesem ETF abbilde. Aber als Komplettlösung ist so ein Global Aggregate Bond und da eben aber auch währungsbesichert eine sehr, sehr gute Möglichkeit, um da ja die All-in-One-Lösung zu haben. Es ist eben auch so, dass man kurzläufige Anleihen haben eben nicht so ein Durationsrisiko wie jetzt langläufige Anleihen. Die sind dann auch nochmal eher schwankungsanfälliger für etwaige Zinssenkungen oder Zinsanstiege. Und das ist natürlich wiederum auch ein erhöhtes Maß an Volatilität. Dann in meinem Portfolio, was ich ja beispielsweise mit der, wenn wir jetzt mal wieder an den Asset-Mix denken, das ja eigentlich gar nicht möchte. Das heißt, ich möchte eigentlich mit dem Portfolio-Teil etwas so wenig Korreliertes wie möglich und etwas sehr Stabiles haben.
Ja, nee, absolut. Macht absolut Sinn. Lass uns nochmal einmal ganz kurz auf Vanguard zurückkommen, weil da ist eine Frage, die wollte ich schon noch gerade eigentlich am Thema ETF stellen. Und zwar, es gibt ja oft auch so eine Kritik an ETFs, das ist so ein bisschen, ja, Einflussnahme. Und ich meine, ihr seid jetzt ja schon ziemlich lang am Markt und ich habe mir mal so ein bisschen angeschaut, wie auch so eure Beteiligung dann aussehen an den großen Unternehmen. Und das ist ja teilweise schon echt beachtlich, ne? Also wenn man irgendwie mal auf Wikipedia schaut, da sieht man irgendwie, ihr habt, glaube ich, 8 oder 9% an Apple. Ja, und das sind auch noch ältere Zahlen, mittlerweile ist es vielleicht noch mehr. Wie siehst du das? Also vor allen Dingen auch, wie geht Vanguard dann auch damit um? Jetzt gerade so im Thema ja, Shareholder-Meetings, gibt es da bei euch irgendwie so eine Policy, weil das ist ja auch schon noch was, wo auch viele immer mal wieder auch fragen, jetzt natürlich nicht nur bei euch, sondern auch bei den anderen großen Playern, Da ist natürlich viel Macht, die da auch entsteht. Ne? Also wie seht ihr das? Wie geht ihr mit so einer Verantwortung noch um? Weil ihr einfach ja auch so sehr, sehr viele Beteiligungen einfach habt und große Beteiligungen an sehr relevanten Unternehmen.
Du, wir nehmen das natürlich sehr ernst. Letzten Endes ist es ja eben so, dass wir für die Kunden ja auch bestmöglich abstimmen möchten, beziehungsweise der Kunde, indem er einen ETF und einen Fonds von uns kauft, gibt ja dementsprechend auch seine Stimme ab. Wir haben da ein eigenes Team, was eben auch sich global ja alle Unternehmen anschaut, beziehungsweise wir stehen mit sehr, sehr vielen Unternehmen, auch hier in Deutschland natürlich im Gespräch, haben da gewisse Grundsätze. Das heißt, wir setzen uns natürlich auch im Thema Nachhaltigkeit, aber auch wenn es um Corporate Governance geht, dafür ein, dass beispielsweise Vorstandsgehälter nicht zu üppig ausfallen. Dementsprechend nehmen wir das natürlich sehr, sehr ernst und haben da auch unsere Prinzipien aufgestellt. Wir veröffentlichen dazu auch einen jährlichen Report, den man sich auf unserer Homepage anschauen kann, wo das nochmal ein bisschen detaillierter besprochen wird, um euch vielleicht mal so ein Beispiel zu geben. Ihr habt ja sicherlich die Boeing oder das Unternehmen Boeing relativ eng verfolgt, auch in den letzten Monaten. Auch nach der Flugzeugkatastrophe sicherlich ganz tragisches Thema, aber da war es zum Beispiel so, dass sicherlich das irgendwo eine Frage war, wie konnte sowas zustande kommen. Und da haben wir natürlich auch unsere Bedenken geäußert und da war es zum Beispiel so, dass wir dann auf der letzten Hauptversammlung bei Boeing und du sprach das ja an, wir haben letzten Endes natürlich durch das Anlagevolumen eine gewisse Voting oder unsere Voting-Pflicht wollen wir sicherlich auch wahrnehmen. Da war es eben so, dass wir gesagt haben, dass die Risikoabteilung bei Boeing und damit dem einhergehend auch die zuständige Person da vielleicht auch nicht ganz unabhängig war, beziehungsweise dort auch nochmal eine unabhängigere Person benannt wurde und dementsprechend haben wir auch dagegen gestimmt, beziehungsweise dann auch uns dafür eingesetzt, dass so ein neues Komitee bei Boeing installiert wird. Daran siehst du, dass wir das sicherlich aktiv angehen, beziehungsweise dafür sorgen, dass gerade auch Nachhaltigkeits- oder Corporate Governance Aspekte natürlich beachtet werden.
Ein Satz noch, ich finde das nämlich gerade ein super spannendes Thema im ETF-Bereich. Ich verfolge den Markt ja auch schon jetzt super lange und ich bin natürlich auch ein totaler Fan, aber das ist auch so ein Thema, wo ich sage, das ist einfach wichtig, extrem wichtig, weil man muss sich ja auch überlegen, wie sich das dementsprechend weiterentwickelt, weil es wird immer, also ich glaube in den USA haben ETFs ja jetzt schon einen Marktanteil, der ich glaube über 50% an allen Equity-Investments. In Deutschland, wir hatten ja eben besprochen, sind wir bei 39, 36 Milliarden irgendwas zu einem Dreh und auch da ist natürlich steigend. Und wenn man es jetzt überlegt, dass natürlich im gesamten ETF-Markt es auch sehr viel darum geht, dass natürlich Kosten gespart werden, was natürlich auch gut für den Anleger ist, weil desto weniger der Anleger zahlt, desto besser. Das haben wir auch schon besprochen. Auf der anderen Seite ist natürlich auch so, dass der Anleger natürlich, wenn ich sehr viel Kosten spare, werden auch da, wo vielleicht einfach Voting Rights dann wahrgenommen werden, natürlich auch dementsprechend stehen einfach andere oder, ne, wisst ihr, was ich meine? Wenn da sich so ein gewisses Thema dann etabliert, dass sehr, sehr viel Voting Rights bei einer Firma liegen oder bei Firmen generell liegen, ist natürlich einfach auch eine Verantwortung, die man auch dementsprechend einfach wahrnehmen muss, wo es dann auch nicht immer nur um Kosten gehen kann, ne? Gerade wenn das sich weiter so entwickelt. Und das finde ich ist wichtig, dass das eben auch einfach so wahrgenommen wird, was er ja eben auch natürlich macht, ne? Das ist, glaube ich, ein sehr wichtiger, auch für die gesamte ETF-Branche. Zumindest, wie ich das so sehe. Gerade wenn das sich schon weiterentwickelt.
Ja. Nee, es ist ja eben auch so, ob jetzt passiv oder aktiv, es ist ja trotzdem so, dass derjenige Aktionär ist, der in einen Fonds investiert. Dementsprechend gebe ich dir komplett recht, es ist enorm wichtig, das auch nochmal hervorzuheben, dass sobald sie in einen Fonds investieren, man eben auch Aktionär ist und da dementsprechend die Gesellschaft auch die entsprechenden Policies da auch leben sollte.
Ja, lustig, wir sind jetzt ja auch alle gerade abgesagt, die ganzen Shareholder-Meetings, ne? Gerade. Also ist ja auch alles digital, glaube ich, zum ersten Mal jetzt überhaupt, ne? Von den ganzen Unternehmen.
Ja.
Ja, aber also ich glaube, es ist ja auch normalerweise ein ziemlich großes Event für die Firma, auf jeden Fall, wenn es der Firma gut geht. Das heißt, ist ja für die auch wichtig, das Ganze groß aufzuziehen. Die ganzen Medien werden ja immer eingeladen und so weiter. Und man sieht ja auch, wenn die dann AG haben oder dann auch auf dein Resultat dabei veröffentlichen, dass dann auch der Kurs ja schon ziemlich beeinflusst wird von solchen, ja, bei solchen Tagen. Und ich bin eigentlich jetzt auch gespannt zu sehen, wie das dann jetzt abläuft, da es ja alles irgendwie digital ist.
Ich glaube, ein sicherer Punkt, den ich auch nochmal mitgeben möchte, ist so dieses Markt-Timing. Ne? Das heißt, da versuchen wir, man eben versucht, den Markt bestmöglich zu timen, indem ich natürlich den tiefsten Einstiegskurs wähle und dann ganz oben wieder verkaufe. Das ist eben halt auch ganz schwierig. Deswegen plädieren wir ja mal dafür, eine Buy-and-Hold-Strategie da langfristig anzuwenden. Und es ist tatsächlich auch so, dass die gewinnbringender ist, weil ich ja eben auch nie weiß, wann ist jetzt der tiefste Punkt oder der höchste Punkt. Da ist eben auch ganz spannend, selbst wenn ich da so eine Momentum, also eher mal prozyklisch, so Markttiming betreibe oder eben auch antizyklisch, da ist es eben auch so, dass ich da über lange Zeiträume auch nicht besser bin als eine Buy-and-Hold-Strategie. Es ist eben so, von diesen Tagen, und da haben wir vor einigen Monaten ja einige gehabt, wo unser Markt mal sehr, sehr weit runtergeht. Die Tage oder nur wenige Tage später ist es oftmals so, dass das Gegenteil passiert. Das heißt, dass wir da wieder einen deutlichen Kurssprung haben. Und diese Tage zu verpassen, das ist dann tatsächlich eben, das wirkt sich dann eben langfristig deutlich auf die Rendite aus. Das ist eigentlich auch nochmal ein ganz spannender Punkt. Und letzten Endes eben auch ein Rebalancing. Das heißt, wenn wir uns mal so ein Portfolio zusammengestellt haben, muss ich über gewisse Zeiträume eben auch dafür sorgen, dass ich wieder auf diese Aktienanleihe-Allokation, die ich ausgewählt habe, zurückkomme. Da gibt es eben auch verschiedene Strategien. Das heißt, ich kann sagen, einmal im Jahr, beispielsweise Stichtag 31.12., schaue ich mal rein in mein Depot und gucke, dass ich wieder durch Umschichtung eben auf eine 60-40-Allokation komme. Oder aber ich kann auch beispielsweise sagen, sobald ich in einem gewissen Umfang davon abweiche, würde ich da aktiv werden. Letzten Endes ist es so, wenn man über 30 Jahre nichts machen würde beispielsweise, habe ich eben nicht nur mehr 60% Aktien am Ende in meinem Portfolio, sondern sogar 90%. Und da ist es dann halt so, wenn ich 90% Aktien habe und man steht kurz vor seiner Rente und das Rentenjahr war gerade dieses Jahr, dann ist es eben ja ein Stück weit doof gelaufen, in Anführungsstrichen, dann habe ich eben zu viel Risiko in meinem Portfolio gehabt. Dementsprechend ist es dann auch nochmal ein wichtiger Punkt, wo ich selber ja das Risiko beibehalte.
Ja, genau, also ja, zu deinem Punkt auf Risiko, das wollte ich eigentlich auch vorhin dann fragen, weil ja, man muss ja dann zum Beispiel Unterschied machen zwischen einem Berufseinsteiger von, also 27 Jahre alt oder einem 50-Jähriger, der jetzt auch anlegen möchte. Aber ist davon abgesehen, macht das Sinn? Weil man hört ja oft, dass Leute ja trotzdem Risiko nicht bereit sind. Und da bekommen wir auch dann manchmal die Frage, dass dann Leute, die wollen ein ETF-Portfolio zusammenstellen, wo die Gewichtung an Aktien einfach super schwach ist, sprich 10%, 15%, 20%. Wie siehst du das? Macht das überhaupt Sinn? Oder also findet ihr, dass man auch irgendwie trotzdem eine minimale Aktienbewichtigung haben soll?
Ja, nee, das ist eine ganz spannende Frage. Und zwar haben wir uns das ja auch mal angeschaut, was ich erwähnt hatte mit diesen durchschnittlichen Renditen über die letzten Jahre. Da ist es eben so, dass es da sogar zwei Portfolio-Möglichkeiten gibt, die leider dann eben gar nicht so zielführend sind. Nämlich, wenn ich gar keine Aktien habe oder nur 10% Aktien. Da ist es eben zum Beispiel so, dass ich im Verhältnis zu einem Portfolio, wo ich wenigstens 20% Aktien habe und 80% Anleihen, da ein viel besseres Rendite-Risiko-Verhältnis habe. Das heißt, für dieses 80-20-Portfolio hatte ich einen viel geringeren maximalen Verlust in einem Jahr und habe aber dadurch, dass ich mehr Aktien halte, natürlich eine viel höhere durchschnittliche Rendite. Das ist wiederum auch ein Beispiel dafür, wie gut Aktien, Anleihen sich diversifizieren. Das heißt, gerade weil ich die beiden mische und da immerhin mindestens mal 20% Aktien haben sollte, ist das eben ein gutes Team, was sich dann über lange Marktphasen auch gut ausgleicht. Das heißt, da werde ich eben auch für mein Risiko belohnt.
Ja, also totally agree, ne? Also ich genauso. Wir haben uns ja mit dem Thema sehr viel auch beschäftigt, weil wir natürlich auch für die Anleger irgendwie sinnvolle verschiedene Risikostufen anbieten wollen. Wir sehen es genauso. Also auch das niedrigste Risiko, das wir jetzt sagen, was Sinn macht, ist halt eben 25%. Dort 20%, ich denke mal, sind wir auch auf einer, in der gleichen Range irgendwo. Und ja, auch genau aus dem Grund, den du sagst, ne? Also 10%, das macht es einfach auch statistisch gesehen, jetzt historisch von den Werten, problematisch. Aber was man auch noch beachten muss, ist das Thema Sparpläne. Ja? Also ich habe ja bei den meisten Brokern dann tatsächlich irgendwie 25 Euro mindestens meine Mindestsparrate. Der Durchschnittsanleger, sagen wir mal, der will jetzt 10% anlegen. Bei den meisten Brokern habe ich tatsächlich sogar die 50 Euro. Das heißt, da kann man sich ja mal ausrechnen, wenn ich jetzt da 10% Aktien sparen will in Aktien-ETF und dann 90% in Anleihen-ETF, dann brauche ich eine Mindestsparrate von ungefähr 500 Euro. Wenn der Broker eine Mindestsparrate von 50 Euro hat, das wäre schön, wenn jeder 500 Euro im Monat sparen kann, ist aber leider nicht die Regel. Ja. Dementsprechend allein auch nach den Gründen muss man sich das schon natürlich dann überlegen. Ne? Dass man da irgendwie das sinnvoll gruppiert, ja.
Das ist ja dann auch wiederum, wenn ich mir dann noch ein Punkt Ziel, das heißt, wenn ich sage halt, okay, ich habe jetzt nicht so ein langes Ziel, aber in 10 Jahren beispielsweise möchte ich 50.000 Euro angespart haben. Und ich habe jetzt beispielsweise einen deutlich geringeren Betrag zur Verfügung. Dann ist es ja auch so, dass ich ja mit relativ wenig Risiko eben auch sehr schwer habe, das Ziel zu erreichen. Dementsprechend kann man dann wiederum auch sagen, okay, irgendwo ohne Risiko keine Rendite. Das heißt, dass ich darüber eben auch wiederum ja, mehr Risiko nehmen muss.
Ich glaube, wäre ja auch zu schön, sonst wären wir einfach alle einfach private Traders. Aber das ist ja auch so, also du meintest keine Rendite ohne Risiko. Es ist aber auch so, dass die Märkte, die wurden ja so aufgebaut, dass sie langfristig wachsen. Also manchmal müssen die stürzen, wie wir leider jetzt gesehen haben, um dann auch wieder höher wachsen zu können. Ja. Und da muss man sich einfach als Anleger, das ist eben so, das heißt, man kann jetzt da stundenlang oder tagelang darüber reden, ob man damit einverstanden ist oder nicht. Aber ja, Fakt ist, dass man einfach davon profitieren soll und auf jeden Fall alles ist besser, als einfach sein ganzes Vermögen auf einem zinsenfreien Sparkonto zu lassen.
Ja, man sieht ja auch immer, es ist eigentlich immer wieder, wenn man dann selber mal so eine Phase mitmacht, ich meine, können wir jetzt ja auch nochmal kurz drüber sprechen, jetzt aktuell auch die aktuelle Entwicklung. Ich kenne es ja von mir selber, die ersten Tage, wo es dann tief runtergeht, ne, man guckt dann wirklich rein und gerade diesmal war es ja wirklich sehr extrem, wie da der Kursverfall war, also eigentlich ja der schnellste und rapidste Kurzverfall, den es so bisher gab. Na, man guckt dann die ersten Tage rein, aber irgendwann man lernt damit umgehen, weil man es ja im Endeffekt, wenn man ehrlich ist, auch vorher, wenn man sich, zumindest wie es ja auch sein soll, mit der Geldanlage auseinandersetzt, dann weiß man eben, dass solche Phasen passieren kommen und dann kommt natürlich auch schnell wieder der Normalität rein. Also zum Beispiel jetzt, klar, wir sind immer noch weit unter dem, wie es davor war. Auf der anderen Seite, es hat sich auch schon wieder ordentlich erholt. Ich weiß gar nicht, wie sind heute die Märkte gegangen? Wahrscheinlich jetzt diese Woche war wieder nicht so gut, ne, der Wochenanfang, aber es ist ja auch schon jetzt viel wieder passiert und am Ende des Tages, es ist einfach die Langfristigkeit, auch was du schon angesprochen hast, Moritz, ne? Das ist einfach der Kern, an dem man sich einfach halten muss.
Ja, das ist genau. Also keiner weiß, wie lange jetzt diese Krise auch wieder anhält, was aber eben tatsächlich so ist. Raphael, du hast es ja erwähnt, dass irgendwo langfristig orientieren sich Aktienmärkte eben an Dividenden und auch an Gewinnaussichten für Unternehmen. Und wenn ich jetzt mal davon ausgehe, über die nächsten 30 Jahre werden Unternehmen irgendwann nochmal wieder eine Dividende zahlen können und aber auch ihre Gewinnerwartungen werden mal steigen, dann kann ich auch wiederum davon ausgehen, dass Aktienmärkte steigen werden. Wie lange jetzt diese Krise anhält, das weiß man nicht. Man redet ja auch mal ganz gerne von diesen Bullen- und Bärenmärkten. Da ist es aber auch eben so, dass diese Bullenmärkte, also Märkte, wo man ja ab 20% Wertsteigerung nach oben hatte, und wir hatten jetzt beispielsweise einen sehr, sehr langen Bullenmarkt seit der Finanzkrise, dass die aber eben auch immer viel länger sind. Das heißt, man hat eben viel kürzere Bären- oder Crashphasen und dafür aber sehr, sehr lange Bullenmärkte. Das heißt, da lohnt es sich herum, wiederum auch investiert zu sein, weil die ja viel länger und durch den Zinseffekt kann ich da bestmöglich profitieren. Mir ist auch ermöglichen, da ja deutlich mehr positive Wertsteigerung mitzunehmen als negative.
Was mich jetzt gefragt hat während der ganzen Thematik, also es war ja dieses Mal tatsächlich so, dass wirklich ein sehr großer Run wirklich auf Depotkonten war. Man hat ja wirklich jetzt gesehen, also ich glaube, bei allen deutschen Brokern waren irgendwie Wartelisten und total überlastete Depoteröffnungsverfahren und ich glaube, es wurden noch nie, ich glaube, auch ein paar Broker haben gesagt, die haben jetzt in den letzten Monaten mehr Depots aufgemacht als im gesamten letzten Jahr. Und was ich mich so ein bisschen gefragt habe, ist, da würde ich auch mal interessieren, wie ihr das seht. Waren das jetzt wirklich Anleger, die jetzt wirklich die niedrigen Kurse nutzen wollten oder waren das auch viele Anleger, die jetzt so ein bisschen im Rahmen dieser hohen Volatilität einfach auch spekulieren wollen? Weil es wäre total cool, wenn jetzt super viele Leute das jetzt wirklich als Einstiegszeitpunkt genutzt haben, um langfristig jetzt sich am Markt, ne? Weil wenn es jetzt wirklich die Anleger waren, die jetzt die letzten Jahre so ein bisschen überlegt haben und einfach dann jetzt eingestiegen sind, weil die Kurse lief sind, das wäre total, total cool, aber können das wirklich so viele gewesen sein, die jetzt dadurch irgendwie so jetzt aufgewacht haben? Also es würde mich natürlich total freuen, aber wie seht ihr das? Glaubt ihr das? Wie seht ihr das? Wo kommen die auf einmal her?
Also ich glaube, in Deutschland war es tatsächlich so, dass vielleicht auch mal eher durch das Homeoffice oder dadurch, dass man eben auch nicht mehr so viel machen konnte, vielleicht so war, dass sich Leute nochmal mehr Gedanken gemacht haben. Und dann haben wir das tatsächlich beobachtet, dass Kunden eher mal gekauft haben. Das heißt, sie haben so ein Rebalancing oder Ausgleichsmanagement eher mal genutzt oder aber auch Positionen ganz klar aufgebaut. Das heißt, wir hatten eine enorme Steigerung der Transaktionen als solches. Sicherlich gab es auch einige Verkäufe. Aber die Käufe selbst in so einer Marktphase haben doch deutlich überwogen. Das heißt, normalerweise haben wir im ETF-Bereich ca. 75% Käufe und nur 25% Verkäufe. Das war gar nicht mal so viel weniger in dieser Marktphase. Dementsprechend, daran kann man sicherlich auch sehen, dass es ja eher mal im ETF-Bereich sehr, sehr positiv war. Und auch in den USA, da haben wir auch ein großes Direktgeschäft. Da war es auch so, dass nur einer von 10, das heißt 9 von 10 Kunden haben wirklich nicht verkauft, sondern tatsächlich nichts gemacht oder eben nochmal ihr Portfolio wieder in Einklang gebracht.
Ja, ich finde das total spannend, weil ich mich immer so frage, was da so passiert oder auch, weil man muss sich ja überlegen, dass da so ein extremer Run dann auch ist und ich glaube viele Leute, also nicht nur die, sagen wir mal Broker, sondern auch viele so, sagen wir mal jetzt, so kurzfristige Thematiken, kurzfristige Geld, die dann die Thematik ist, die gehen dann ja immer total durch die Decke, wo man sich immer so fragt, so, da glauben dann irgendwie dann viele, dass jetzt die neuen Warren Buffetts jetzt in der Krise werden und damit in Shortposition. Das ist ja auch so bei uns damals waren wir dann noch im Coworking Space und jeder hat dann irgendwie gesagt, okay, ja, jetzt gehe ich heute da Short und hier, ne, und dann irgendwie, die Leute sind dann irgendwie in so Krisen immer, auf einmal ist jeder Fondsmanager, ne, das ist schon interessant.
Ja. Nee, insgesamt sehr, sehr positiv das Ganze, absolut. Fairerweise muss man wiederum sagen, dass sicherlich die Märkte jetzt, auch obwohl wir ein viel geringeres Kursniveau haben, sie haben sich sicherlich erholt, aber dass es jetzt vielleicht auch gar nicht mehr so günstig ist, weil es wiederum auch Gewinnerwartungen vielleicht noch nicht richtig eingepreist wurden. Und was man eben auch sagen muss, dass wir sicherlich auch von den Notenbanken oder eben auch von der Politik, wir haben es ja auch hier in Deutschland mit dem Kurzarbeitergeld und so weiter gesehen oder KfW-Krediten, dass das auch in der sehr, sehr unterstützend gewirkt hat für die Märkte. Und dementsprechend, glaube ich aber trotzdem, Christian, dass eben vielleicht nochmal mehr Leute eben jetzt den Sparplan abgeschlossen haben oder einfach jetzt auch sich nochmal mit dem Thema beschäftigt haben. Und gerade im ETF-Bereich, dass es da nochmal zu erhöhten Umsätzen eben auch von langfristigen Kunden oder Investoren da noch getragen wurde.
Ja, hoffentlich. Also das ist immer cool, wenn sich mehr Leute mit dem Thema generell so mal informieren oder damit beschäftigen im Allgemeinen. Ja, Thema Investieren. Eamon Wenger, ihr seid ja auch eigentlich im Endeffekt eine Firma, die da extrem schon immer oder eure Prinzipien ja immer da auf eben Indexfonds, ETF, dementsprechend auf niedrige Kosten gesetzt hat. Ist das für euch auch so in Deutschland jetzt eine Strategie im ETF-Bereich, dass ihr sagt, okay, ihr wollt die günstigsten sein, ihr achtet da extrem auf Kosten, wie ist da so eure Strategie? Weil ich meine, der ETF-Markt ist ja auch sehr umkämpft hier in Deutschland insbesondere, aber generell in Europa.
Ja, absolut, absolut. Nee, da ist es so, dass es jetzt Kostensenkungen eher mal kein Ziel sind für uns in dem Sinne, sondern das eher mal eine Konsequenz von unserer Unternehmensstruktur ist, denn wir sind ja eine Genossenschaft. Dahergehend ist es eher mal so, dass das eher ein für den Anleger ein glückliches ja, oder dass er da von niedrigen Fondsgebühren profitieren kann, weil wir eben keine Gewinne in dem Sinne auch vereinnahmen, sondern das direkt weitergeben an den Anleger. Bei Fondskosten ist es sicherlich so, dass ja umso weniger man zahlt für seine Anlagen, umso mehr oder umso höhere Chancen hat man ja dann auch wiederum seine Ziele zu erreichen. Denn grundsätzlich ist es ja so, was habe ich am Ende vom Jahr in der Tasche? Letzten Endes die Index-Performance minus meine Fondskosten. Und dementsprechend ist es ja auch das, was ich kontrollieren kann und auch möchte. Und wichtiges Thema, da ist ja auch euer Quinn dementsprechend auch genau, wo ihr jetzt richtig ansetzt, auch nochmal Transaktionskosten, dass man da eben natürlich auch das Ganze dahingehend optimiert, dass man eben auch nicht nur bei den Fondskosten schaut, dass man das Ganze möglichst kosteneffizient aufbaut, sondern eben auch dann implementiert.
Ja, auf jeden Fall. Ne?
Auch nach vorne blicken wird das eben viel, viel, viel wichtiger, weil wir gehen beispielsweise von eher mal geringeren Renditen auch aus für die nächsten 10 Jahre. Das heißt, wenn wir, ja, wir hatten es erwähnt, wir hatten einen sehr, sehr langen Bullenmarkt und sehr, sehr hohe und gute Renditen. Langfristig ist es eher mal so, dass sich das immer wieder einpendelt auf so einen Mittelwert und so ein gemischtes Portfolio gehen wir da beispielsweise für die nächsten 10 Jahre im Durchschnitt von circa 5% Bruttorendite aus. Und da ist es ja dann eben so, wenn ich jetzt noch 2% Fondskosten habe, dann kann ich mir eben auch ausmalen, was denn überhaupt möglich ist. Dementsprechend Kosten wird für die nächsten 10 Jahre oder fürs nächste Jahrzehnt noch mal wichtiger.
Wenn man überlegt, dass natürlich die Handelskosten auch echt ein beachtlicher Teil sind, ne? Wenn man im ganz normalen Endkundenmarkt jetzt, wie das macht, insbesondere bei den Sparplänen. Ne? Also wenn man sich dann anschaut, okay, ich habe dann teilweise ja prozentuale Gebühren von 1%, 1,5%, teilweise ist es ja sogar noch höher, oder so eine Gebühr von 1 Euro pro Sparplan. Wenn man das so prozentual rechnet, ist das natürlich schon echt auch, es ist nicht wenig. Ne? Dann habe ich natürlich noch die Spreads, dann die Frage auch, welche Kurse bekomme ich eigentlich im Sparplan. Ne? Das ist ja auch immer so ein bisschen noch ein Thema. Also ist schon nicht so wenig und da muss man schon echt gucken, dass es günstig, dass man da günstig drankommt. Ja, das macht schon extrem viel aus. Was bringt es mir, wenn ich da einen Basispunkt jetzt beim ETF spare, aber dafür 1,5% dann Trading Fees beim Broker zahle? Ne? Das ist natürlich der Punkt da. Ne? Deswegen ist es natürlich auch wichtig, dass man viele Kooperationen mit den Brokern hat jetzt als ETF-Issuer. Ist wahrscheinlich auch eure Strategie, da viel auch mit Brokern zusammenzuarbeiten, nehme ich jetzt einfach mal von. Gehe ich mal von aus. Ne?
Du, ja, absolut. Also wir arbeiten mit allen Direktbanken zusammen. Das heißt, unsere Produkte sind auf allen Direktbanken erstmal zu kaufen. Thema Sparplan, da sprichst du was an. Jeder Broker hat da vielleicht auch seine eigene Philosophie. Also es gibt Broker, wo ich beispielsweise 1000 ETF-Sparpläne habe. Das heißt, eine sehr, sehr große Auswahl. Andere wiederum versuchen das eher mal ein bisschen zu begrenzen. Ist vielleicht auch keine so schlechte Idee. Ist jetzt die Frage, ob ich 1000 ETF-Sparpläne habe. Letzten Endes lasse ich da aber natürlich dem Anleger die Auswahl. Und wie du schon richtig sagst, manche Broker haben eben ein Gebührenmodell, was im Variabel ist. Das heißt, wo ich beispielsweise bis zu 1,5% für meine Ausführung zahle. Oder andere Broker haben da eben schon auf so ein Flat-Fee-Modell umgestellt. Das heißt, da zahle ich teilweise nur 90 Cent oder auch mal 1,50 € für meine Ausführung. Was dann eben für höhere Sparraten wiederum auch besser ist.
Aber ich glaube auf jeden Fall, da die Leute sich jetzt immer mehr mit der Thematik passive Anlage wirklich auseinandersetzen, gehen die Gebühren auch einfach runter. Ne? Und ich glaube, das wird auch weiterhin noch so sich so entwickeln, damit die Anlage
insbesondere auch im Handel, ja. Insbesondere im Handel. Also du siehst es ja jetzt in den USA, ne? Genau. In den USA ist ja sowieso schon fast überall jetzt umsonst, ne? Also da ist ja fast
jeder Player mittlerweile fast umsonst.
Also in meinen Augen ist in 3-4 Jahren hier alles umsonst, ne? Es geht einfach nicht anders. Also womit willst du die zusätzliche Leistung rechtfertigen? Also wenn es am deutschen Markt 5-6 große Player gibt, die alle umsonst machen, dann wie willst du deinem Kunden erzählen, ja okay, bei mir kostet es 50 Euro eine Aktie zu kaufen, ein ETF. Das Lustige ist, mich hat ein Kumpel angeschrieben vor 1-2 Wochen, der ist in der Schweiz und der ist Kunde da von einer, sagen wir mal, traditionsreichen Schweizer Bank Und dann hat er mich gefragt, ja, Christian, du, wie, ja, kurz ins Runde, was soll ich machen? Empfehle mir mal ein paar ETFs, ich sage, ja, kauf mal die und die. Und dann, hat er mir danach irgendwie eine Voicemail geschickt und ja, der Kauf hätte irgendwie 80 Franken gekostet für einen ETF. Das muss man sich mal überlegen. Ja. Das kann man ja keinem Kunden irgendwie erzählen. Und das ist deswegen, die Technologieunternehmen, die werden da die Kosten komplett in meinen Augen auf den Kopf stellen. Es muss jeder irgendwann umsonst, beziehungsweise mit einer kleinen Fee machen. Was ich dann wiederum fair finde, ist, wenn irgendwann der Broker auch sagt, okay, man macht es wie, macht eine Subscription oder halt eben eine Gebühr auf das Konto oder eine Prämienmitgliedschaft, weil was auch klar ist, es muss Geld verdient werden, ja. Also wenn ich es umsonst anbiete, irgendwo muss ich Geld verdienen. Und da muss man mit dem Kunden auch transparent sein und sagen, wo kommt das Geld her? Und wenn der Kunde auf der anderen Seite dann schlechtere Kurse bekommt oder schlechte Ausführungsplätze, das ist auch nicht das Ziel der Reise. Ne? Deswegen, es wird aber in meinen Augen deutlich, deutlich, deutlich günstiger werden, als es jetzt ist. Muss es eigentlich.
Ja, hier sehen wir ähnlich. Also ich glaube auch, dass die Low-Cost-Broker, die jetzt in den Markt gekommen sind, sicherlich einen Preisdruck erstmal auch überhaupt ausüben können. Sicherlich ist aber auch so, dass da natürlich auch, du hast es angesprochen, eine Dienstleistung hintersteht. Das heißt, sobald ich ein Depot führe als Bank, habe ich auch gewisse Verpflichtungen und habe da ja auch Dienstleistungen wie die jährliche Steuermeldung zu ermöglichen und so weiter. Dementsprechend ist es, glaube ich, auch wichtig, den Kunden ja oder den Sparern darzustellen, dass es auch eine Dienstleistung ist, die Geld kostet. Das ist sicherlich auch ganz klar. Und sicherlich auch ein spannender Punkt ist, dass auch ein Broker, der beispielsweise kein Geld für Trades einnimmt, dass der ja auch irgendwo Geld verdienen muss. Und da ist es eben auch, glaube ich, sehr, sehr interessant zu sehen, wie sich sowas, ob das ein nachhaltiges Geschäftsmodell auch sein kann in Deutschland und wohin sich das auch entwickeln wird.
Ich glaube jetzt so, die Zahlen sind ja, glaube ich, auch öffentlich. Die Player, die jetzt da in Deutschland relevant sind, die verdienen so um die 1,50 € pro Trade. Im Durchschnitt, ich weiß ja nicht, ob das jetzt über alle Produkte ist, bei ETFs nehme ich an, es ist deutlich weniger, weil natürlich da eigentlich die Vergütung höher ist, wenn es margenträchtige Produkte sind, sagen wir mal Optionen oder sowas. Ne? Das heißt also, wie viel da wirklich jetzt am ETF-Trade verdient wird, ist es wahrscheinlich extremst wenig. Also ich weiß es aber auch nicht ganz genau. Aber ich glaube, die Zahlen, die so veröffentlicht sind aus dem Markt, sind so, dass es ungefähr 1,50 € im Schnitt an Revenues für den Broker gibt, eben bei den relevanten Playern jetzt in Deutschland. Das sind so die Zahlen, die ich jetzt so kenne. Was gar nicht so wenig ist, ne, wenn man sich das mal so überlegt. Wenn man überlegt, wie man sich das auf die Transaktion hochrechnet, wie viele Transaktionen mache ich so im Jahr. Also da kann man ist halt dann ein Volumen Transaktionsbusiness. Also wenn man das mit einer guten Technologie macht, dann kann das schon aufgehen. Ich glaube, Robinhood ist ja noch mal deutlich günstiger, ne? Ich weiß gar nicht, ich glaube, die verdienen ja noch mal weniger Geld in meinen Augen. Ich glaube, die verdienen sogar tatsächlich nur über die Wertpapierleihe in meinen Augen, weil die auch noch mal andere Regulatorik da drüben haben, dann mit so Thema Kickbacks und so weiter. Das ist natürlich dann echt noch mal ein anderes Modell, ne? Aber die sind natürlich auch extremst groß schon, muss man auch sagen, so anzugehen. Sag mal, Moritz, zum Schluss hätte ich noch eine Frage zum Thema Vanguard. Was bei euch ja eigentlich recht ungewöhnlich ist, ist das ganze Thema Gesellschafterstruktur. Ne? Du hast eben schon das mal kurz angerissen gehabt. Ihr seid ja eine Genossenschaft im Endeffekt. Ne? Ist das nur in den USA so oder ist es auch in Europa?
Ja, spannende Frage. Nee, tatsächlich ist es so, dass es in Europa nicht oder rechtlich nicht möglich ist, da wir in Europa alle oder die Fondsindustrie als solche dahingehend reguliert ist, dass jeder Fonds ein Sondervermögen ist. Das heißt, dementsprechend immer getrennt von der Gesellschaft. Das heißt, das Vermögen oder das Fondsvermögen liegt immer bei der Depotbank, die letzten Endes ja immer unabhängig ist von dem Anbieter. Das heißt, da ist es nicht direkt für uns möglich, fairerweise das Modell so 1:1 umzusetzen. Aber es ist natürlich so, dass der Anleger auch hier von den Skaleneffekten profitieren kann. Das heißt, wir haben ja auch hier Fondsgebühren gesenkt, beispielsweise im Oktober. Das heißt, du hattest es angesprochen, Kosten für uns ein Thema, ist eher mal eine Philosophie. Das heißt, wenn man sich mal anschaut, wir hatten am 1. Mai unseren 45. Geburtstag. Auch wir haben mal ganz, ganz klein angefangen. Und damals waren beispielsweise die Fondsgebühren für den ersten Indexfonds bei etwa 60 Basispunkte. Und heute liegen wir da bei 10 Basispunkte. Das heißt, auch unser Anlagevermögen hat sich erhöht. Und wir haben aber diese Skaleneffekte, die sich ja irgendwo erwirtschaften lassen. Es ist für so einen Portfolio-Manager ja gerade im passiven Bereich so, dass es fast egal ist, ob er 100 Millionen oder mehrere Milliarden managt, da das Ganze relativ sich gut skalieren lässt, haben wir dann eben auch weitergegeben. Und ja, dementsprechend der genossenschaftliche oder Kostengedanke ist da ganz, ganz zentral für uns. Und was ich auch mal ganz spannend finde, wenn man sich den, ja, oder unsere Industrie als solche anschaut, da ist sie sicherlich auch für die letzten Jahrzehnte gewachsen durch Marktwachstum oder auch weil Leute mehr in Fonds sparen oder anlegen. Und da ist es aber so, dass grundsätzlich die Industrie da nicht wirklich Skaleneffekte weitergegeben hat. Das heißt, dementsprechend verstehen wir uns da ja komplett auf der Seite der Anleger und versuchen da die Skaleneffekte eben in der Form von Gebührensenkung immer weiterzugeben.
Aber wie wäre das denn in den USA? Also ist es da so, dass ihr tatsächlich dann die Erträge wirklich an die Anleger ausschüttet, also die Übererträge, die halt eben da erwirtschaftet werden?
Genau, also wir machen das, indem wir dann die Fondsgebühren senken. Das heißt, Vanguard oder in den USA ist es so, dass wenn du jetzt einen Vanguard-Fonds oder einen Anteil hältst, dann bist du eben auch Anteilsinhaber von Vanguard selber. Das Ganze wird natürlich durch ein unabhängiges Board auch alles reguliert. Und da ist es eben so, wir müssen natürlich auch Mitarbeiter bezahlen und mieten, aber wenn da am Ende des Jahres was übrig bleibt, dann wird da eben besprochen, ob das jetzt auch nachhaltig ist. Und wenn dem so ist, dann setzen wir da eben das Geld dafür ein, indem wir die Fondsgebühren senken. Beispielsweise haben wir da über die letzten 4 Jahre so 750 Millionen Euro zurückgegeben und wollen auch über die nächsten Jahre dann 1 Milliarde zurückgeben. Das heißt, da würden wir eben einfach konsequent die Fondsgebühren senken und dementsprechend ja dann weniger verdienen.
Ja, das ist schon ein total spannender Ansatz, ne? Weil es einfach so, ja, einfach im Sinne der Anleger natürlich da auch gedacht wird. War das immer so?
Das war schon immer so. Das war der Grundgedanke von unserem Firmengründer Jack Bogle. Das war eben fairerweise genau der Gedanke, weil er hat vorher für eine andere große Asset-Management-Gesellschaft gearbeitet und er wollte eben zum ersten Mal eine Fondsgesellschaft gründen, womit wirklich, ja, die für Anleger arbeitet. Und ich glaube, gerade diese genossenschaftliche Struktur ermöglicht es eins, das ja eins zu eins so zu machen. Ich glaube, wir sind das vielleicht eher mal auch gewohnt in Deutschland durch den genossenschaftlichen Ansatz von jetzt auch den Sparkassen, Volksbanken oder auch einigen Versicherungsgesellschaften. Das ist vielleicht eher mal präsent, aber grundsätzlich ist es eine einmalige Struktur, die er da geschaffen hat. Und das war auch gar nicht so einfach umzusetzen. Das heißt, der hat Vanguard 75 gegründet und das hat viele Jahre gedauert. Ich glaube, es waren 6. Bis er diese Struktur überhaupt genehmigt bekommen hat von der amerikanischen Finanzmarktaufsicht. Das heißt, da hat er wirklich hart für gekämpft und er wurde auch am Anfang dafür belächelt. Du hast es ja auch gesagt, der ETF ist oder der Indexfonds als solches, die Marktrendite, ist für uns schon mittlerweile was Normales. Damals war das was ganz, ganz Einmaliges. Da konnte man ansonsten nur Einzelaktien kaufen oder eben aktive Fonds. Der hat eben durch diese Struktur und auch durch diesen Gedanken es erstmalig geschafft, durch die Struktur das möglichst vielen Anlegern zur Verfügung zu stellen.
Also ich finde es gut, dass es auch so ein Modell im Finanzwesen gibt, weil ich glaube, insbesondere in den USA, wo ja die Haupt Asset Manager oder Hedgefonds trotzdem so wie eine Partnerschaft ausgerichtet sind. Das heißt, dass das Profit einfach an Partners geht, die sich dann einkaufen. Ja, finde ich das eigentlich. Ja, ein super Ansatz. Auch gut, wenn das eben auch auf der, was hast du jetzt gesagt, 45 Jahre, ne? Dass das schon so lange klappt. Also ist auch ein Zeichen, dass auch mehrere Firmen das eigentlich machen könnten.
Ja, das ist vor allen Dingen, ich finde es vor allen Dingen auch krass, wie weit der ETF mal in den USA schon ist. Ne? Also wenn man das jetzt mit hier vergleicht, also wie populär ETFs ja in den USA nochmal sind, ist ja nochmal eine ganz andere. Also hier, gut, wir sind natürlich immer auch aus einer gewissen Blase, wenn man sich so im Bekanntenkreis ein bisschen umhört, ja, was machst du so im Thema Geldanlage? Also ich kenne keinen, der einen aktiven Fonds hat, mehr so gefühlt, ja, aber in USA ist es, glaube ich, halt nochmal einfach ein ganz, ganz großer Step weiter und ich glaube, das ist halt auch, wie sich es hier in Deutschland und Europa entwickeln wird, weil es einfach, ja, einfach das mit Abstand kundenfreundlichste Produkt ist, was man einfach sagen muss, ne?
Also du siehst ja auch, die Beteiligung an ETFs in den USA ist ja, wie viel ist die? Ich glaube, die ist 60% da drüben, ja. Ne, von den aktiven Leuten, die haben. Das ist schon krass, wenn man das dann mit Deutschland vergleicht. Ich glaube, letzten Zahlen von der Deutschen Aktiengesellschaft sind, ich glaube 13-14%, aber da sind auch einzelne Aktien mit drin. Also das ist ja, ja, ist quasi lächerlich. Aber ich glaube, die USA sind gut 5 bis 10 Jahre vor uns. Weil genau, was man da auch sagen muss, ist, dass die Leute, die arbeiten viel mehr in den USA, sie haben ja wenige Feiertage und auch viel schlechteres, ja, viel schlechteres Rentensystem. Das heißt, ich glaube, da ist es vielleicht, ist man sich vielleicht früher bewusst, dass man wirklich anlegen soll, damit man bei der Rente besser davon kommt als jetzt hier in Europa, was ja noch nicht bei jedem irgendwie ja, eingesunken ist.
Ja. Ja. Nee, ganz klar, also sicherlich die betriebliche Altersvorsorge, war da eben auch nochmal so ein Schwungbrett, auch fürs passive Investieren, vielleicht auch für euch ganz interessant. Man hat da eben auch in den 80er Jahren auch passive Produkte eher mal in den Fokus gestellt, weil sie eben besonders kostengünstig waren. Und im Übrigen reden wir, sind Indexfonds, also passive Fonds, die nicht an der Börse gelistet sind, auch viel größer in den USA, hat man da eben in den Fokus gestellt und dann auch ja, über die Regulierung auch dementsprechend dem Markt dann auch nochmal geholfen, sich dementsprechend zu entwickeln. Das heißt, ein Anleger in den USA, wenn er seine betriebliche Altersvorsorge abschließt, hat eben immer muss immer die Möglichkeit gegeben sein, da eine passive Lösung auch auswählen zu können.
Macht ja auch Sinn, ne? Also das ist einfach ja auch fair für den Anleger, ne? Dass man da aufgeklärt wird.
Ja.
Und wenn man so abseits von den Produkten, also Thema, gerade in Deutschland ist ja auch das Thema, dass jetzt viele einfach sich mit dem Thema noch nicht so heranwagen. Wie sieht es da bei euch bei Vanguard aus? Macht ihr mit Abstand abseits der Produkte noch sonst irgendwas, was ihr hier so geplant habt, so in Richtung Thema Education oder ein sonstiges Anlageberatung? Ich meine, in den USA, ihr macht ja auch Anlageberatung in den USA eigentlich, oder?
Absolut. Wir haben in den USA haben wir auch schon einen Robo-Advisor vor einigen Jahren auf den Markt gebracht. Das Ganze kostet dort, um euch da mal ein Gefühl zu geben, 30 Basispunkte. Also für 30 Basispunkte oder 0,30% bekomme ich da eben eine telefonische Beratung, wenn ich das möchte. Das Ganze ist eben auch nochmal dann gestaffelt, je nachdem, wie viel Volumen ich da mitbringe, wird das auch nochmal günstiger. Nee, ist der größte Robo-Advisor auf der Welt. Ich glaube, die aktuellen Zahlen veröffentlichen wir auch eher in regelmäßigen Abständen. Da sind wir, glaube ich, über 200 Milliarden, was Kunden da anlegen. Ansonsten, ja, wir tun sehr viel, natürlich auch für die Weiterbildung. Das heißt, über Artikel, aber auch über Content, den wir verbreiten, aber auch, indem wir sagen, dass Beratung sehr, sehr wichtig ist. Das heißt, für uns auch ein sehr, sehr wichtiges Geschäftsfeld, nicht nur in Deutschland, auch in den USA, ist eben der ganze Makler- oder Beratermarkt. Das heißt, wir glauben, dass Beratung sehr, sehr wichtig ist, weil eben Kunden, weil Berater eben auch Mehrwert liefern können und eine gute Beratung wichtig ist. Ob das jetzt persönlich ist oder digital, ist, glaube ich, ja, mittlerweile hat sich da ja auch herausgestellt, dass es eher mal ein hybrides Modell auch sinnvoll ist. Das heißt, hier und da gibt es sicherlich Personen, die das komplett für sich selber entscheiden können. Aber gerade wenn es um Thema Vermögensanlage geht und um Geld, da ist es dann schon noch mal spannend, oder wichtig für viele, dass man dann einen persönlichen Ansprechpartner hat. Das heißt, wir stellen den Kunden in den Mittelpunkt und wollen aber auch über die nächsten Jahre eben auch nochmal in den Bereich Beratung auch weltweit investieren. Das heißt, sei es über Intermediäre oder auch über Direktgeschäft, natürlich da Leuten möglichst kostengünstige Beratung auch anzubieten.
Also wenn ihr das digital machen wollt, dann könnt ihr euch ruhig noch ein bisschen Zeit lassen, ja, auch von unserer Seite zumindest. Spannend. Also ja, sehen wir auch so, ne? Also die Beratung, und die ist natürlich wichtig, und auch da irgendwie die Hilfestellung zu leisten. Also ich glaube, da muss man einfach an vielen Punkten, gerade im deutschen Markt, irgendwie anfassen. Und dann glaube ich, dass hier in den nächsten Jahren auch viel, viel passieren wird im Thema Geldanlage, dass sich da viel, viel auch einfach ändern wird und viel mehr, insbesondere gerade junge Leute und Generationen, sich da wieder auch am Kapitalmarkt engagieren werden.
Ja, ich glaube, die ETF-Sparplanzahlen, die sind da schon eine ganz gute Aussage. Und ich hoffe, dass es auch weiterhin so positiv verläuft und dass dementsprechend mehr Leute auch investieren und sich auch in den Kapitalmarkt wagen. Absolut.
Hoffen wir mal. Also es bleibt spannend. Moritz, dir auf jeden Fall vielen, vielen Dank für das viele, sehr, sehr gute Input. Sehr viele spannende Insights dabei von von euch natürlich als Firma, aber auch wie ihr das Thema Anlage seid. Ich glaube, da konnte jeder heute ein bisschen mitnehmen.
Hey, danke euch auch vielmals für die Einladung. Es hat mir viel Spaß gemacht und hoffe, dass wir uns vielleicht bald in der Zukunft auch mal wieder persönlich treffen können, um da auch tatsächlich so einen Podcast in einem Raum aufnehmen zu können.
Super gerne, ja. Moritz, wir freuen uns drauf, spätestens dann, wenn ihr euer Berlin-Office aufgemacht habt. Und bis dahin, bleibt gesund und bis bald, würde ich sagen.
Ja, bis bald. Ciao, ciao.